NDR Info. Themen des Tages.
Donald Trump schenkt sich und der Welt ein Rahmenabkommen mit dem Iran. Was heißt das für den Krieg? Was für den Handel? Wie gehen die G7 damit um und wann fällt der Ölpreis nachhaltig? Ein NDR Info Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Und ich spreche außerdem mit Bundesministerin Karin Prien über den neuen nationalen Bildungsbericht und mit unserer WM-Reporterin über die Woche der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Auftaktsieg und vor dem schwereren zweiten Gruppenspiel. Nach all den immer wieder verfrühten Ankündigungen scheint Donald Trump ausgerechnet an seinem 80. Geburtstag richtig zu liegen mit einem Hinweis auf ein Rahmenabkommen mit dem Iran. Es skizziert eher einen Weg als die Ziele, aber am Freitag soll etwas unterschrieben werden, was Verhandlungen wieder zum Normalmodus macht und die Kriegshandlungen beenden soll. Aber was ist mit dem Schiffsverkehr in der Straße von Hormus und was wird nun aus dem Atomprogramm des Iran? Nina Amin mit ersten Antworten und Reaktionen.
Saudi-Arabien begrüßt das angekündigte Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran. Aus dem Außenministerium in Riad heißt es, ein dauerhafter Frieden müsse die Sicherheitsinteressen in der Region berücksichtigen. In den vergangenen Monaten hatte der Iran immer wieder die mit den USA verbündeten arabischen Golfstaaten angegriffen. Katar, Mitverhandler des Rahmenabkommens, hebt die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus hervor. Dieser Punkt sei wichtig mit Blick auf regionales und internationales Wirtschaftswachstum, schreibt das katarische Außenministerium. Im Libanon wächst die Hoffnung auf ein Ende des Krieges. Ein Krieg, bei dem nach offiziellen Angaben mehr als 3.700 Menschen getötet wurden. Der libanesische Präsident Aoun sagt, er schätze sehr, dass die Sicherheit seines Landes im Rahmenabkommen berücksichtigt wird. Noch ist nicht klar, was genau zum Libanon drinsteht. Der Iran hatte zuvor immer betont, ein Deal mit den USA gehe nur mit einem Waffenstillstand im Libanon einher. Aber dort bombardiert Israels Militär weiter den Süden des Landes. Nach eigenen Angaben im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah. Die Miliz hat in den vergangenen Wochen immer wieder den Norden Israels beschossen. Die israelische Armee will sich laut Verteidigungsminister Katz vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Das Abkommen zwischen den USA und Iran soll voraussichtlich am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Erst dann sollen die Verhandlungen für ein eigentliches Friedensabkommen starten.
Nina Amin aus dem Studio Kairo. Mit dieser Absichtserklärung trifft Donald Trump heute auch noch auf dem G7-Gipfel im französischen Evian ein und ruft sofort die Europäer auf den Plan. Franzosen und Briten voran, die unter diesen Umständen, wie zuvor in Aussicht gestellt, auch bei der Sicherung der Straße von Hormus helfen wollen, damit Tanker und Frachter dort wieder gefahrlos verkehren können. Der Auftaktbericht von Samuel Jakisch.
Eine Absichtserklärung soll am Freitag im benachbarten Genf unterschrieben werden, verspricht der US-Präsident noch aus dem Flugzeug heraus, auf seiner Reise zum G7-Gipfel nach Evian. Die drei wichtigsten Punkte: eine stabile Waffenruhe zwischen Iran und USA, Verhandlungen über die iranischen Atom- und Raketenprogramme und vor allem die sichere Durchfahrt für Handelsschiffe durch die Straße von Hormus. Und zwar kostenlos, ergänzt Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident und Gipfelgastgeber am Montag.
C'est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite, parce que ça créerait un précédent.
Eine iranische Mautgebühr, die aus Teheran immer wieder angedroht wird, komme nicht in Frage, so Macron. Würde dieses Beispiel Schule machen, hieße das sonst höhere Preise für alle. Die großen Reedereien sind ohnehin skeptisch, ob sie dem Friedensversprechen der Ayatollahs trauen sollen, denn auch die bisherige Waffenruhe wurde oft gebrochen. Frankreich und Großbritannien bieten an, die freie Schifffahrt vor der iranischen Küste durch eine internationale Marinemission zu garantieren. Sobald ein Abkommen unterschrieben ist, stünden Kampfflugzeuge, Fregatten und Minensuchboote bereit, erklärt Macron.
Je peux vous dire que dès demain on peut avoir des chasseurs, des avions qui seront là pour des premières missions de surveillance.
Ein weiteres Fragezeichen an Trumps Idee für den Nahen Osten betrifft Israel. Dessen Armee müsste ihre Angriffe auf die Hisbollah im Libanon stoppen, fordern Iran und die USA. Doch Benjamin Netanyahu hat andere Pläne. Und auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist bei der Bewertung des Plans für Iran vorsichtig.
We need real change on the ground.
Die eigenen Sanktionen der EU gegen Iran betreffen seine Waffenprogramme und die Menschenrechtslage im Land, erinnert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Erst wenn das Verhalten des Regimes in Teheran sich tatsächlich ändert, käme eine Aufhebung der Sanktionen in Frage, aber nicht gegen ein bloßes Versprechen.
If behavior is changing, credibly and verifiably, then you can lift sanctions.
Ab morgen sollen dann andere Themen den Gipfel der G7-Staaten dominieren. Unterstützung für die Ukraine, das Handelsdefizit mit China, die Regulierung künstlicher Intelligenz bis hin zum Schutz der Weltmeere. Auf insgesamt 16 Erklärungen wollen sich die Staats- und Regierungschefs und ihre zahlreichen Gäste in den kommenden Tagen einigen.
Aus Evian berichtete Samuel Jakisch. Ist es kleinkariert, nur auf den Ölpreis zu blicken? Aber von ihm hängt nicht nur das Wohl und Wehe der Weltwirtschaft ab. In den USA werden auch die Halbzeit-Kongresswahlen, die Midterms, mit an der Zapfsäule entschieden. Und in Deutschland läuft in 2 Wochen ja der staatliche Tankrabatt aus. Wie schnell also pendelt sich alles wieder ein? Till Bücker geht dem jetzt nach.
Die Bedeutung der Meerenge für den Export von Öl und Flüssiggas aus den Staaten am Persischen Golf hatte sich seit Kriegsbeginn vor allem am Rohstoffmarkt gezeigt. Die monatelange Blockade hatte die Energiepreise nach oben schnellen lassen, mit Folgen für Industrie und Handel. Die Aussicht auf ungehinderte Transporte hat den Ölpreis schon jetzt deutlich sinken lassen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fällt heute um etwa 5% auf rund $80. Das ist der tiefste Stand seit Anfang März. Ist damit jetzt auch die Wirtschaftsflaute beendet?
Naja, da muss man vorsichtig sein. Also erstmal ist jetzt die Straße von Hormuz mehr als 3 Monate gesperrt gewesen. Der Ölpreis lag im Durchschnitt dieser Zeit deutlich über 100. Und der konjunkturelle Schaden, der Schaden für die Wirtschaft, der ist schon da.
Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Denn die hohen Kosten aus den letzten Wochen müssen Unternehmen und Verbraucher erstmal verkraften. Außerdem sind viele Punkte mit Blick auf die Lieferketten noch offen. Am Freitag sollen die USA und der Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnen. Und erst danach soll die Straße von Hormuz wieder vollständig geöffnet werden.
Bleibt abzuwarten, wie schnell das auch geht, denn da müssen ja erstmal die ganzen Minen gefunden werden und beseitigt werden. Dann muss es auch wieder Versicherung geben, die Boote, die da durchfahren, versichern wollen und auch zu welchem Preis. Da muss auch wirklich gewährleistet sein, dass da nicht doch nochmal irgendwie neue Kosten kommen. Es muss gewährleistet sein, dass es nicht zu neuen militärischen Konflikten kommt. Also es gibt noch unheimlich viele Fragezeichen.
Sagt Carsten Pescheski, Chefvolkswirt der ING. Reedereien waren in den letzten Wochen auf Alternativrouten ausgewichen. Viele Schiffe sind daher aktuell gar nicht vor Ort. Für eine Rückkehr in die Straße von Hormuz muss außerdem die Sicherheit ihrer Crews gewährleistet sein. Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hatte letzte Woche erklärt, selbst nach einer Wiedereröffnung der Straße von Hormuz werde eine Rückkehr zur Normalität mindestens 3 Monate dauern. Dazu wurde viel Infrastruktur im Energiebereich in der Region beschädigt oder zerstört. Das kann dauern, bis das Ganze repariert ist, sagt Commerzbank-Ökonom Jörg Krämer.
Also selbst wenn jetzt im besten Fall die Straße von Hormuz am Freitag geöffnet würde und dauerhaft geöffnet bliebe, dann wird vermutlich noch die Ölknappheit bis sehr weit ins Jahr, vielleicht bis zur Jahreswende reichen. Also so einfach sind wir bei dem Thema nicht durch. Und auch die Inflation deshalb im Euroraum dürfte noch wohl längere Zeit eine 3 vom Komma haben.
Und damit die Kaufkraft der Verbraucher schmälern. Zum Beispiel auch durch immer noch hohe Spritpreise, weil am Monatsende der Tankrabatt ausläuft. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat heute klargestellt, dass die Notenbank die Inflation weiter bekämpfen wird. Weitere Zinserhöhungen sind in diesem Jahr also nicht ausgeschlossen.
Und über die Entwicklung habe ich mit der Iran-Forscherin und Politikwissenschaftlerin Diba Mirzai vom GIGA-Institut in Hamburg gesprochen. Wenn wir schauen, wo der Iran im Abkommen mit Obama, den Europäern sowie China und Russland 2016 stand und wo er an der Schwelle zum Krieg in den Verhandlungen mit den USA Anfang dieses Jahres stand, steht er in dem Abkommen, auf das wir nun zusteuern, absehbar schlechter oder womöglich stabiler oder gar besser da?
Das ist wirklich sehr schwer aktuell zu sagen. Wir wissen noch sehr wenig von diesem Deal. Wir wissen eigentlich gar nichts über diesen Deal. Wir haben nur gehört, dass am Freitag dieser Deal unterzeichnet wird, dass sich anscheinend beide Seiten darauf geeinigt haben, zum einen die Straße von Hormuz freizugeben und die Blockade, also die Blockade iranischer Häfen wird auch nun beendet durch die USA. Mehr wissen wir nicht. Also dieses Ganze rund um das Atomabkommen wird eigentlich noch in den nächsten 60 Tagen verhandelt, sodass wir gerade gar nicht sagen können, was wird am Ende dann in 60 Tagen das Ergebnis sein.
Heißt, wir wissen auch nicht, ob die Internationale Atomenergieorganisation wieder in eine wichtige Rolle gebracht wird. Und wenn nicht, woher wissen wir dann überhaupt, wie nahe der Iran nach den Kriegstreffern der vergangenen Wochen einer Urananreicherung ist oder in einem Jahr wieder ist?
Ja, und das ist ein großes Problem, dass die Internationale Atomenergiebehörde seit dem vergangenen Krieg im Juni 2025 keinen Zugang hat zu den iranischen Atomanlagen, also dementsprechend auch nicht sagen kann, wie viel hochangereichertes Uran hat der Iran mittlerweile, ist es mehr geworden oder nicht und vor allem, wo befindet sich eigentlich dieses Uran? Und das macht es sehr, sehr schwer, überhaupt gerade wirkliche Aussagen zu diesem Atomprogramm des Iran zu sagen. Und da der Iran eben gerade auch sehr schwierige Beziehungen hat zu der Internationalen Atomenergiebehörde und Donald Trump auch nicht bekannt ist dafür, wirklich mit solchen internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, wissen wir eben nicht, welche Rolle diese Energiebehörde dann einnehmen wird in der Zukunft.
Bleibt Israel und bleiben seine Spezialinteressen im Libanon ein Unsicherheitsfaktor für Trump? Anders gefragt, kann Netanyahu Trump jederzeit wieder ausbremsen, weil der Griff zum großen Kaliber gegen die Hisbollah den Iran wieder zum Ausstieg aus dem Prozess bewegen könnte oder einen Vorwand liefern könnte?
Die Handlungen Israels sind tatsächlich ein Unsicherheitsfaktor für diesen gesamten Deal und diese nächsten 60 Tage. Also Freitag soll dieses Abkommen ja zuerst unterzeichnet werden. Es ist auch nur ein Rahmenabkommen, das erstmal unterzeichnet wird. Und bis Freitag ist noch sehr viel Zeit, dass Israel eben auch doch wieder Angriffe auf den Libanon startet, was dann laut Iran tatsächlich bedeuten würde, dass der Iran zurückangreifen würde.
Ist die Aufhebung von Sanktionen, zu denen sich ja auch die Europäer bereits bereit erklärt haben und zu denen es kommen könnte, wäre das für das Regime in Teheran ein Lotteriegewinn am Ende?
Es ist auf jeden Fall ein Gewinn, denn der Iran braucht diese Sanktionsaufhebungen, um die Wirtschaft auch anzukurbeln. Es braucht aber auch diese eingefrorenen Konten wieder. Es sind einige Milliarden Euro, die eingefroren sind, die der Iran braucht, um auch da wieder das Land aufzubauen. Es ist noch unklar, wie das jetzt aussehen wird. Wird bereits im Vorfeld etwas dem Iran gegeben und dann wird in den nächsten 60 Tagen darüber weiterverhandelt oder wird erst in den nächsten 60 Tagen darüber weiterverhandelt? Das wissen wir auch noch nicht.
Ändert nun der Krieg der letzten Monate und ändert dieses Abkommen, wenn es über diese Zeit zustande kommt, auch die Machtverteilung im Iran? Also gibt es da Gewinner, die jetzt etwas vorweisen können?
Es sind auf jeden Fall die Hardliner, die immer gesagt haben, dass der Iran militärisch überlegen ist, dass der Iran jeden Krieg und jeden Kampf gewinnen kann gegen seine Erzfeinde Israel und USA. Wir sehen ja aktuell auch, dass die Revolutionsgarden hauptsächlich die Macht im Land haben und die Stricke im Land ziehen. Und das ist definitiv eine Veränderung, eine große Veränderung zu der Zeit vor dem Krieg, wo eben noch eine gewisse Balance war. Die herrscht aktuell nicht. Aber die Tatsache, dass dieses Abkommen unterzeichnet wird, ist tatsächlich ein Dämpfer für viele Hardliner, die eben gesagt haben, es ist noch viel zu früh, um so ein Abkommen zu unterzeichnen. Wir sollten noch weiter verhandeln oder weiter eben noch angreifen, um eine noch bessere Position zu haben.
Diba Mirzai vom GIGA-Institut in Hamburg in den NDR-Info-Themen des Tages. Seit 20 Jahren lassen sich die Bildungspolitiker in Deutschland alle 2 Jahre mit dem nationalen Bildungsbericht ein Zeugnis ihrer Anstrengungen ausstellen. Die Bundesbildungsministerin ist dabei eher in einer Beobachterposition, denn Schule und auch alles, was davor Bildung ausmacht, liegt ja in der Hand der 16 Länder. Mit Bundesbildungsministerin Karin Prien habe ich am Nachmittag über die Ergebnisse gesprochen, die die Autorinnen und Autoren des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation zusammengetragen haben. Wir können Zuwanderungsland sein, so lange und so viel wir wollen. Unser Bildungssystem ist immer noch nicht darauf ausgerichtet. Oder warum ist der Bildungserfolg immer noch so sehr davon abhängig, ob auch die Eltern schon gut gebildet und natürlich sprachlich versiert sind?
Ja, tatsächlich muss man feststellen, dass wir uns viel zu spät darauf eingestellt haben im Bildungssystem, dass wir Einwanderungsland sind. Man muss allerdings der Gerechtigkeit halber auch sagen, mit der Zuwanderung 2015/16 konnte natürlich kein Bildungssystem der Welt rechnen und darauf konnte man auch nicht vorbereitet sein und auch 2022 nochmal mit der Ukraine mit 250.000 zusätzlicher Schüler. Das sind schon externe Faktoren, die eine entsprechende Anpassung auch besonders erschweren.
Wenn wir wissen, nicht zum ersten Mal lesen, dass frühe Bildung verhindert, dass man später nachbessern muss und dann vielleicht auch schon nicht mehr kann, ziehen die Länder dann schon die richtigen Schlüsse? Also wird die Kita bildungsgeprägter und wird Bildung vor der Schule überall verpflichtend?
Also zunächst mal sagt uns der Bericht ja sehr deutlich, dass sich die Bildungsschere im Prinzip ab der Geburt auftut und dann wächst bis zur Einschulung und ab da etwa gleich bleibt, aber eben nicht auch nicht wieder geringer wird. Und das legt natürlich sehr deutlich nahe, dass wir uns viel mehr um die ersten 6 Jahre kümmern. Und das ist einmal die Frage, was können Familien tun, um den Bildungserfolg ihrer Kinder deutlich zu erhöhen? Aber eben auch, was kann unser Kita- und Kindertagespflegesystem leisten? Und ja, meiner Auffassung nach brauchen wir dringend eine verpflichtende Sprach- und Entwicklungsdiagnostik zum Anfang des 4. Lebensjahres und dann eine Förderung vor allem von Sprache, aber auch anderen Entwicklungsrückständen verpflichtend vor der Schule bei den Kindern, die das tatsächlich auch brauchen.
Ist das vielleicht der nächste große Rettungseinsatz für den Bund nach den beiden Digitalpakten, sicherzustellen, dass eben vor Schuleintritt jedes Kind Deutsch als Unterrichtssprache beherrscht, weil sonst ja der Schwamm fehlt, der sich mit Wissen vollsaugen kann in allen Fächern?
Tatsächlich sind, Sie sagen es ja zu Recht, die Länder hauptverantwortlich für die Kita- und Bildungspolitik, aber trotzdem teile ich die Auffassung, dass wir jetzt eine gemeinsame große Kraftanstrengung für die frühe Bildung brauchen. Da braucht es wirklich ein Kraftpaket für die Kitas, das gemeinsame Standards im Kita-Bereich für ganz Deutschland setzt und für alle Kinder, auch im Sinne einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die frühe Sprach- und Entwicklungsstanddiagnostik, aber eben dann auch die notwendige Förderung dann festschreibt. Dazu soll das Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz dienen, das wir in den nächsten Wochen auf den Weg bringen werden.
Frau Prien, die Schülerzahlen gehen zurück. Die Demografie erlaubt diese Prognose, die auch der Bericht anstellt. Eröffnet das neue Chancen für die Integration und für gezielte Förderung, weil der Betreuungsschlüssel überall günstiger ausfällt? Oder werden die Stellen dann wohl auch zurückgeschraubt? Oder sie sind da, aber gar nicht mit Pädagogen zu besetzen?
Also zunächst muss man sagen, dass die Entwicklung in Deutschland da im Moment durchaus noch unterschiedlich ist. Während wir in den östlichen Bundesländern und Berlin hier deutliche Rückgänge schon sehen, zum Teil auch in Hamburg und anderen westlichen Bundesländern, gibt es andere wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, wo nach wie vor die Kinderzahlen wachsen. Also insofern ein differenzierter Blick auf Deutschland ist erforderlich. Aber ja, die sogenannte demografische Rendite, also sozusagen die Möglichkeit, mehr in die Qualität in den Bildungseinrichtungen, in den Kitas, aber auch in Grundschulen und weiterbildenden Schulen zu stecken, muss unbedingt ergriffen werden. Das ist im ureigenen Interesse unseres ganzen Landes und zwar sowohl mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Kindes, aber auch vor allem mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Fachkräftemangel. Wir können uns eben nicht mehr leisten, auch nur ein einzelnes Kind zurückzulassen. Und deshalb plädiere ich intensiv dafür, nicht nur im Bund, sondern eben auch in den Ländern und Kommunen nicht bei den Kindern und Jugendlichen zu sparen, sondern hier allerdings auch das strategisch Richtige zu tun.
Sagt Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU.
NDR Info. Die Meinung.
Der Kommentar zum Nationalen Bildungsbericht 2026 jetzt von Nicole Markwald.
Der Nationale Bildungsbericht 2026 ist da. Und er zeigt, mit welchen Herausforderungen der Bildungsbereich zu kämpfen hat. Kinder mit geringen Deutschkenntnissen, zu viele Kita-Fachkräfte in einer Region, aber zu wenige in einer anderen, eine steigende Zahl von 15-Jährigen, die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch nicht erreichen. Auch die Zahl der Schulabbrecher steigt. Und der Bildungsbericht serviert eine bekannte Erkenntnis. Wie erfolgreich Schule, Ausbildung oder Studium sind, hängt bei uns weiterhin stark von der sozialen Herkunft ab. Je nach Bildungsgrad der Mutter lassen sich Unterschiede im Wortschatz schon bei Kindern feststellen, die gerade mal 2 Jahre alt sind. Auf dem allerersten Klassenfoto mit den gefüllten Schultüten schleppen die Kleinen also auch ungleiche Startbedingungen. Diese geöffnete Schere, beschreibt Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU, schließt sich im Laufe des Bildungsweges nicht mehr. Das gilt umso mehr für Kinder von Alleinerziehenden oder aus Familien mit Einwanderungsgeschichte. Als gegeben hinnehmen müssen Bildungspolitiker das nicht. Wie nach dem PISA-Schock 2000 zu sehen war, mit gezielter Förderung ließen sich die Leistungen damals verbessern. Und hier muss angesetzt werden. Zum Beispiel mit Sprachförderung. Es gibt verpflichtende Sprachstandserhebungen, aber nicht in allen Bundesländern. Ja, Bildung ist Ländersache, aber jedes Bundesland hat auch ein Interesse daran, so früh wie möglich zu wissen, wo gezielte Hilfe nötig ist. Und hier sollten die Bundesländer mit dem Bund an einem Strang ziehen. Einheitliche Standards, gemeinsame Projekte, nicht viel Klein-Klein. Wie wäre es mit einer gesetzlichen Kita-Pflicht für das Jahr vor der Einschulung? Je früher Förderung beginnen kann, desto besser für die Kinder. Und nur darum sollte es hier gehen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald. Die norwegische Königsfamilie durchläuft ein Drama von Shakespeare'schen Ausmaßen. Wenn Kronprinz Haakon aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg den Thron besteigt, wird seine Frau Mette-Marit Königin. Sie selbst ist schwer erkrankt, wartet auf eine Spenderlunge. Sie selbst steht auch seit der Teilenthüllung der Epstein-Ermittlungsakten schlecht da. Und ihr Sohn aus erster Ehe, der auf diese Weise nicht zum Königshaus gehört, Marius Borg-Høiby, ist heute zu 4 Jahren Haft wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Jana Sinram berichtet.
4 Jahre Haft, so lautet das Urteil des Osloer Bezirksgerichts im Fall Marius Borg-Høiby. Der 29-Jährige wurde unter anderem wegen Gewalt gegen eine Ex-Freundin und Vergewaltigung in 2 Fällen verurteilt. Von 2 weiteren Vergewaltigungsvorwürfen wurde er aus Mangel an eindeutigen Beweisen freigesprochen. Staatsanwalt Ståle Henriksbø ist trotzdem zufrieden. Es ist ein fundiertes Urteil. Die Richter haben die Beweislage gewissenhaft geprüft und sind zu einem Ergebnis gelangt, das sich in einigen Punkten von der Anklage unterscheidet. Aber er wurde in 34 der 40 Anklagepunkte für schuldig befunden und zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Das macht die Schwere der Taten deutlich. Das Urteil zeige zudem, dass in Norwegen Gleichheit vor dem Gesetz herrsche, so der Staatsanwalt. Es zeigt, dass man ein Verfahren gegen ein Mitglied der Königsfamilie durchführen kann, wenn die Person Straftaten begeht. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin war bei der Urteilsverkündung nicht im Gerichtssaal. Stattdessen verfolgte er sie per Video aus der Untersuchungshaft. Seine Anwälte begründeten dies mit dem Gesundheitszustand des 29-Jährigen. Am Mittag besuchte Anwalt Peter Sekulic seinen Mandanten im Gefängnis und kündigte danach an, gegen Teile des Urteils in Berufung zu gehen. Er war natürlich sehr erfreut über die Freisprüche. Es ist jedoch auch klar, dass er sich im Fall der Vergewaltigungsvorwürfe für eindeutig unschuldig hält und seine Ex-Freundin Nora Haugland in keiner Weise misshandelt hat. Deshalb ist für ihn klar, dass wir in Berufung gehen. Einige weniger schwerwiegende Taten hatte Marius Borg-Høiby in dem Mammutverfahren gestanden, darunter Drogenbesitz und Fahren ohne Führerschein. Die Meinung der Menschen in Oslo zu dem Urteil geteilt. Er ist ja in einer ganz besonderen Situation aufgewachsen, das sollte man berücksichtigen. Und jetzt ist auch noch seine Mutter krank. Wenn ich der Richter wäre, hätte ich ihm erlaubt, sein Leben zu leben. Er verdient eine Strafe für das, was er getan hat. Man hört so viel. Ich denke, er hat das bekommen, was er verdient. Auch die Staatsanwaltschaft kann noch in Berufung gehen und hat dafür 2 Wochen Zeit. Das Urteil ist ein vorläufiges Ende unter dem Prozess gegen Marius Borg-Høiby. Ein endgültiger Schlussstrich ist es noch nicht.
Skandinavien-Korrespondentin Jana Sinram.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Viel besser kann man nicht in ein WM-Turnier starten, aber in einem Turnier mit 48 Mannschaften gibt es eben auch dankbare Auftaktgegner. Was ist das 7:1 wert? Wird sich das schon am kommenden Sonnabend gegen die Elfenbeinküste zeigen? Fragen ins WM-Studio an Ann-Kathrin Rose. Die Spieler relaxen, der Trainer guckt fern, den nächsten Gegner nämlich. Ist das der Tag im deutschen Lager heute?
Ja, so ähnlich. Es gibt noch ein bisschen Regeneration und das sogenannte Spielersatztraining. Das ist, glaube ich, das deutscheste Wort, was im Trainingswortschatz so existiert. Also für alle, die gestern bei diesem furiosen 7:1 gegen Curaçao nicht ran durften, die müssen dann heute doch noch ein bisschen intensiver trainieren. Und dann gibt es Zeit für die Familien, für die Freundinnen und Frauen. Morgen ist dann ganz freier Tag und morgen hat übrigens einer Geburtstag, nämlich Nathaniel Brown, also der gestern allen so viel Spaß auf dem Feld gemacht hat, der darf morgen einfach direkt weiterfeiern.
Muss der Bundestrainer überhaupt in dieser Woche der Euphorie freien Lauf lassen, damit der Spirit des Auftaktspiels durchträgt? Oder muss er im Grunde schon ab heute klar machen, dass der zweite Gegner ein anderer, ein stärkerer sein wird? Was man im Spiel gegen Ecuador ja auch sehen konnte von der Elfenbeinküste.
Das hat man auf jeden Fall gesehen, aber das haben die deutschen Spieler und auch der Bundestrainer absolut auf dem Zettel. Das war hier selbst in der vergangenen Woche schon immer mal wieder Thema, dass dieses erste Spiel und jetzt auch der Sieg gegen Curaçao wahnsinnig wichtig ist. Aber ich glaube, es ist bei der Länge des Turniers enorm wichtig, dass die Spieler zwischendurch auch mal mental so ein bisschen an was anderes denken können, dass sie etwas anderes machen und dass dann der Schalter umgelegt wird ab spätestens Dienstagabend und dann der Blick eben sich auf die Elfenbeinküste richtet. Denn das ist sicher der schwerste Gegner in dieser Gruppe für das deutsche Team. Und ich bin mir ganz sicher, Julian Nagelsmann und sein Trainerteam, die werden schon in der Analyse sein, die werden schon einiges vorbereitet haben. Aber es wird auch wichtig sein, eben immer wieder diese Balance zu schaffen, zwischen den Spielen auch mal an was ganz anderes zu denken, damit dann alle wieder frisch sind.
Andere steigen heute ins Turnier ein, gleich die Spanier, später am Abend auch Belgien. Was trauen Sie den beiden zu?
Ja, die Spanier sind natürlich eines der Top-Teams dieser WM. Viele freuen sich auf dieses Spiel gleich ab 18 Uhr gegen Kap Verde. Einziger, Wermutstropfen, wenn man es so sagen will, der junge Superstar Lamine Yamal, der ist noch nicht dabei, zumindest nicht von Beginn an. Der laboriert ja noch an der Oberschenkelverletzung, aber vielleicht kriegt er ein paar Minuten. Und der spanische Trainer, das finde ich sehr interessant, hat auch vor Kap Verde gewarnt und gesagt, taktisch dürfen wir die überhaupt nicht unterschätzen. Also fährt da eine ähnliche Strategie wie Julian Nagelsmann. Und bei den Belgiern, ja, da ist es so ein bisschen, sagen wir mal, der Rest der goldenen Generation, der heute noch ran muss gegen Ägypten. Aber Ägypten mit Superstar Mo Salah auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dieses Spiel Belgien gegen Ägypten, 21 Uhr, das wird eines der spannenden Spiele dieser Vorrunde.
WM-Reporterin Ann-Kathrin Rose aus Winston-Salem am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Montag.